Die heutige Lesung steht beim Prophet Joel, Kapitel 4, Vers 1 bis 21. Denn sieh, in den Tagen und zu der Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle Nationen zusammenbringen und sie in Tal Josaphat herabführen und in meinen Volkes und meines Erbteil Israel mit ihnen in Gericht gehen, weil sie unter der Nation zerstreut und mein Land unter sich geteilt haben. Sie haben das Los um mein Volk geworfen, und sie haben die Jungen für eine Hure hergegeben und die Mädchen gegen Wein verkauft und es vertrunken. Und ihr von Tyrus und Sidon und alle Kreise der Philister, was habt ihr denn mit mir zu tun? Wollt ihr mir trotzen? Wohlan, trotz ich mir, so will ich es euch eilig und bald auf euren Kopf vergelten. Denn ihr meint Silber und Gold und meine schönen Kleinod genommen und euren Tempel gebracht habt, da so auch die Kinder Juda und die Kinder Jerusalem, die in Griechen verkauft habt, und sie weit von ihren Grenzen zu entfernen. Sieh, ich will sie erwecken aus dem Ort, wo ihr sie verkauft habt, und will sie euch um euren Kopf vergelten. Ich will eure Söhne und eure Töchter wiederum an die Kinder Juda verkaufen. Die sollen an die Zabäer, ein weit entferntes Nation, verkaufen, denn der Herr hat es gesagt. Ruf das unter den Nationen aus, heilig den Kampf, erweckt die Starken, lasst alle Kriegsleute herbeikommen und hinaufziehen. Macht aus euren Pflugscharen Schwerter und aus den Sicheln Lanzen, der Schwache soll sagen, ich bin stark. Eilt und kommt her, alle Nationen ringsrum, und versammelt euch. Dahin sendet der Herr deine Starken herab. Die Nationen werden sich aufmachen und zum Tal Josaphat herabkommen, denn dort werde ich sitzen und alle Nationen ringsrum zu richten. Legt die Sichel an, denn die Erde ist reif. Die Ernte ist reif. Kommt herab, denn der Keller ist voll und die Kurven laufen über, denn die Botschaft ist groß. Es werden Scharen über Scharen sein im Tal der Entscheidung, denn der Herr, der Tag des Herrn ist nahe im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond werden sich verfinstern und die Sterne werden ihren Schein zurückhalten. Und der Herr wird aus den Zion brüllen, und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen, so dass Himmel und Erde erbeben werden. Aber der Herr wird seine Zuflucht und sein Volk und seine Festung für die Kinder Israel sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott, in Zion auf meinem heiligen Berg wohne. Denn es wird Jerusalem heilig sein und kein Fremder mehr hindurchgehen. Und in dieser Zeit werden die Berge von süßen Wein triefen und die Hügel von Milch fließen und alle Bäche in Juda werden voll Wasser sein. Denn es wird eine Quelle vom Haus des Herrn ausgehen, in dem Tal der Schittim bewässert wird. Aber Ägypten soll eine Wüste und Edom eine öde Steppe werden, wegen der Gewalt an den Kindern Juda, weil sie unschuldiges Blut in ihrem Land vergossen haben. Aber Juda soll für immer bewohnt bleiben und Jerusalem von Generation zu Generation. Und ich will ihr Blut ungerecht lassen. Ich will ihr Blut nicht ungerecht lassen, denn der Herr wird in Zion wohnen. Das sind die Worte des lebendigen Gottes.
Ja. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort und bitten dich darum, dass in dieser Begegnung jetzt mit dir du unsere Ohren, unser Herz dafür aufschließt, um das zu hören und anzunehmen und zu vertrauen, was du uns zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Was ist, wenn die Welt kein Ende hat? Es gibt kein Ende der Welt. Wäre das gut? Wäre das schlecht? Denk mal mit mir nach. Wenn die Welt nie endet, was würde das bedeuten? Well, unter anderem, es würde bedeuten, kein Ende für Tränen und für Trauma und Trauer. Kein Ende von Krankheit und Krisen und Krieg. Kein Ende zum Menschenhandel und Machtmissbrauch. Kein Happy End. Niemals. Laut einer Umfrage vor 2 Jahren hat angeblich eine große Mehrheit der westlichen Jugendlichen heutzutage eine große Angst davor, dass die Welt irgendwie vielleicht enden könnte. Ja, vielleicht hast du Angst davor heute Nachmittag. Die Bibel sagt immer mal wieder, ja, die Welt wird ein Ende haben, ein Ende finden. Aber die Bibel sagt dann auch im selben Atemzug, es ist auch gut so. Es ist gut, dass die Welt enden wird. Denn die Welt wird nicht in Untergang enden, sondern in Aufgang. Nicht in Krieg und Klimakrise und Katastrophe, sondern mit Gerechtigkeit und Segen. Und der Name hier im Buch Joel für das Ende der Welt ist der Tag des Herrn. Der Spruch kommt in Vers 14, der Tag des Herrn. Wir sind jetzt im letzten Kapitel von diesem kleinen Prophetenbuch, geschrieben einige Jahrhunderte vor Christus. Wir haben unseren Weg während des Sommers da durchgearbeitet. Das letzte Mal, als ich hier war und aus dem vorherigen Kapitel gepredigt habe, haben wir zusammen gesehen, dass seit Pfingsten, seit den ersten Pfingsttagen vor 2000 Jahren, lebt die Menschheit in den allerletzten Tagen. Gott hat nur noch einen Tag auf seinem Terminkalender, der Tag, wenn Jesus als Herr und Richter zurückkehrt, der Tag des Herrn. Und hier heute in Joel Kapitel 4 geht es um diesen Tag, es geht um das Ende der Welt. Wir sehen, dass da in Vers 1 Joel spricht, beziehungsweise Gott spricht durch Joel von der Zeit, wenn er das Geschick wendet, eine Zukunftszeit, die aber nicht weit in der Zukunft liegt. Denn Vers 14, der Tag des Herrn ist nah. Und so, wie wird das Ende der Welt aussehen? Wie sieht der Tag des Herrn aus? 2 große Stichworte. Gerechtigkeit und Segen. Gerechtigkeit und Segen. Wenn man Alliteration mag, Gerechtigkeit und Güte. Ich war in einem vorherigen Leben Englischlehrer und daher Alliteration ist fast wie eine Droge für mich, es tut mir leid. Gerechtigkeit, das ist, was wir uns anschauen wollen. Vers 1 bis 16, Jesus wird die Welt richten. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Wieso wird Jesus die Welt richten? Wegen unserer Ungerechtigkeit. Zuerst da in Verse 2 bis 3, weil die Welt sein Volk missbraucht hat. Gott spricht, ich will alle Nationen zusammenbringen und sie in das Tal Jehoshaphat hinabführen und ich will dort wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel mit ihnen ins Gericht gehen, weil sie es, also Israel, unter die Nationen zerstreut und mein Land unter sich geteilt haben. Sie haben das Los um mein Volk geworfen. Und sie haben die Jungen für eine Hürde gegeben und die Mädchen gegen Wein verkauft und vertrunken. Gott sagt hier, dass Jesus die Welt richten wird. Wieso? Weil sie seine Gemeinde durch die Menschheitsgeschichte hindurch zerstreut und zerteilt und verkauft hat. Wenn Jesus als Richter zurückkommt am Tag des Herrn, Beweisstück Nummer A für die Anklage wird lauten, wie sind wir mit Christen umgegangen? Jesus wird richten, nicht allein deswegen, sondern auch Vers 2, weil die Welt Gottes Besitz missbraucht hat. Seht ihr da in Vers 2, sie haben mein Land unter sich geteilt? Oder da in Vers 5, ihr habt mein Silber und Gold und meine schönen Kleinode genommen? Damals, längst in der Geschichte vor Christus, hat Gott seinem Volk Israel Kanaan als Geschenk und als Zeichen gegeben, als Zeichen dafür, dass Gott eines Tages die ganze Welt zu seinen Leuten geben wird. Und Gott hat ihnen Silber und Gold geschenkt als Zeichen dafür, dass der Tag kommen wird, wenn Gott alles zu den Seinen in Christus geben würde. Und auch damals, immer mal wieder, haben die Nationen um Israel herum Israel besiegt, Gottes Land genommen, Gottes Besitz geklaut, beraubt. Merkt ihr in den Versen 1 bis 5, wie oft Gott mein sagt? Mein Volk, mein Erbteil, mein Land, mein Silber, meine schönen Kleinoder. Die Welt hat Gottes Volk und Gottes Besitz so behandelt, als ob Gott eigentlich egal wäre. Als ob alles uns gehören würde. Als ob es keinen Gott gäbe. Doch Gott sagt, nein, nein, das gehört mir, ich bin der Schöpfer. Alles gehört ihm, ganz besonders Christen. Die Menschen, die an Jesus vertrauen, die Gott durch seinen kostbaren Sohn erkauft hat. Und so hier in diesen ersten Versen sehen wir, Jesus wird die Welt eines Tages richten. Wieso? Wohl wegen ihrer Ungerechtigkeit. Weil sie Christen und Gottes Besitz missbraucht haben. Es sind nicht die einzigen Verbrechen, die Jesus richten wird. Er kümmert sich um solche Sachen, aber nicht um andere. Nein, das sind einfach hier Beispiele für die Arten von Ungerechtigkeit, die Jesus richten wird. Man könnte andere Beispiele nennen. Wie wir Menschen versklaven. Berauben, missbrauchen, für jedes Mal, wo wir in unseren Gedanken oder Online-Kommentare oder Worte oder Kaufentscheidungen oder Lebensstile andere Menschen ausnutzen und missbrauchen. Und Joel sagt, am Tag des Herrn wird es Gerechtigkeit geben, weil Jesus wird wegen unserer Ungerechtigkeit richten. Und man fragt sich dann, okay, wie soll denn das aussehen? Gibt es denn mehr Details? Joel sagt, ja, es gibt mehr Details. Wie wird Jesus richten? Und mit Gerechtigkeit. Das Urteil wird zu dem Verbrechen passen. Schau zum Beispiel Vers 4 an. Der Herr spricht da zu den Nationen um Israel herum. Wollt ihr mir trotzen? Na, trotzt ihr mir, so will ich es euch eilig und bald auf euren Kopf vergelten. Derselbe Gedanke kommt auch in Vers 7. Ich will es euch auf euren Kopf vergelten. Was die Nationen Gottes Volk angetan haben, haben sie Gott angetan. Was sie Gott angetan haben, wird Gott ihnen zurückgeben. Weiteres Beispiel da in Vers 8. Weil die Welt Christen und christliche Kinder in die Sklaverei verkauft, wird Gott, Vers 8, eure Söhne und eure Töchter wiederum an die Kinder Juda verkaufen. Die sollen sie an die Sabäer, eine weit entfernte Nation, verkaufen. Klar ist Bildsprache hier, mit der wir es zu tun haben. Aber die Bildsprache lädt das Prinzip, dass Gottes Richten genau zu unseren Verbrechen passt. Jesus zählt den Verbrechen zurück, genauso wie verdient worden ist. Seit eh und je ist es so, und man liest immer mal wieder in den Nachrichten davon, nicht wahr, dass man, wenn man genug macht, genug Geld hat, man kann davon entkommen. Wenn du einen kleinen Palast irgendwo hast, irgendwo, mit genug Gold und genug Polizei drumherum, dann kannst du eigentlich wegkommen. Kannst du machen, was du willst, du musst letztendlich nicht dafür bezahlen. Aber nicht an diesem Tag. Nicht am Tag des Herrn, denn Jesus wird alle wegen ihrer Ungerechtigkeit richten. Schaut mit mir auf Vers 9. Ruft das unter den Nationen aus, heiligt einen Kampf. Vers 11, eilt und kommt her, alle Nationen ringsum, versammelt euch. Das Bild hier ist von einem globalen Krieg. Die ganze Welt gegen Gott. Und hier an dem Tag des Herrn ist es so, als ob Gott eigentlich die Welt dazu auffordert, aufruft, das zu tun, was wir eigentlich längst machen wollten, nämlich Gott aus dem Bild schaffen, Gott beseitigen. Ja, kommt schon, beeilt euch, sagt Gott. Vers 10, macht aus euren Pflugscharen Schwerter, aus euren Sicheln Lanzen. Als ob Gott sagt, okay, ich gebe euch eine Vorwarnung, ich werde dort sein, ihr könnt mich dort finden, ihr habt noch ein bisschen Zeit, baut eure Traktoren in Panzer um, holt die ganzen Raketen aus den Lagerräumen, sammelt euer Kriegszeug, kommt, findet mich. Vers 11, beeilt euch schon, worauf wartet ihr? Ich bin da. Ich bin nie in einem Kampf gewesen, aber ich habe viele Kämpfe in Filmen und so gesehen. Und in einem Kampf habe ich mir sagen lassen, gilt es, den Kampf zu gewinnen. Das scheint irgendwie der Regel der Sache zu sein. Wenn du denkst, dass du vielleicht verlieren könntest, ist es ziemlich klar, was du machst. Du schummelst. So, wenn ihr den Film Gladiator kennt, gegen Ende der Kaiser stecht Maximus an mit diesem versteckten Dolch, weil er Angst hat, dass er verlieren könnte. Wenn du denkst, dass du verlierst, dann schummelst du. Wenn du denkst, dass der Kampf schwierig, aber immerhin gewinnbar für dich ist, dann du ziehst deine Jacke aus und du krempelst mal die Ärmel hoch und dann legst du los. Wenn du am Anfang eines Kampfes dich hinsetzt, kann es nur sein, dass du weißt, du kannst deinen Gegner einfach mit den Fingern wegschnippen. Gott ruft, Verse 9 bis 11, die ganze Welt auf. Kommt, findet mich, ich bin da. Was macht Gott? Vers 12. Ich werde sitzen, um alle Nationen ringsum zu richten. Gott sitzt, völlig souverän. Das Tal Jehoshaphat, von dem die Rede immer mal wieder hier ist, zum Beispiel Vers 12, das Tal findest du nicht mit Google-Karten. Es heißt einfach, Gott entscheidet. Das ist die Bedeutung von Jehoshaphat. Gott entscheidet. Deswegen wird es in Vers 14 das Tal der Entscheidung genannt. Gott sitzt, Gott entscheidet. Gott bestimmt das Ergebnis. Ich habe die große Freude, das große Privileg, in Reutnitz zu wohnen, wohl das beste Stadtteil Leipzigs. Ich sehe einige nicken und einige Leute nicht ganz so überzeugt. Sogar in Reutnitz, wenn es ein Rockkonzert in Leipzig gibt, kann man in Reutnitz eigentlich ein bisschen von dem Gebrüll manchmal hören. Schaut euch Vers 16 an. Am Tag des Herrn wird der Herr Jesus brüllen aus Zion und man wird ihn überall hören, von Konnewitz bis zum Rand des Kosmos. Jesus Stimme wird das ganze Universum erschüttern. Er wird jedes Licht und jeden Stern ausschalten. Weil er alle Ungerechtigkeit überall richten wird. Man soll nicht denken, boah, das geht irgendwie blutrünstig zu. Das ist glücklicherweise nur ein Teil des Alten Testaments. Das kann ich einfach vergessen, weil ich mag das Neue Testament ein bisschen mehr. Man kann diesen Gedanken nicht fortführen, weil genau dieses Teil von dem Buch Joel wird im Neuen Testament zitiert. In der Offenbarung Kapitel 14 wird Joel 4, Vers 13 zitiert, um Gottes Gericht am Ende der Welt zu beschreiben. Der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes. Und die Kälte wurde draußen vor der Stadt getreten und das Blut ging von der Kälte bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Es ist ein extrem grafisches Bild. Es ist da als Zuspruch. Es spricht uns zu, dass am Tag des Herrn, wenn Jesus Christus zurückkommt, wird es keinen Platz auf Erde geben, wo Ungerechtigkeit sich noch verstecken kann. Als die ganze Wagner-Truppe aus der Ukraine weggingen, hat man gesagt, die gehen nach Belarusien oder nach Afrika. An dem Tag wird es keinen Ort geben, wo Böse sich verstecken kann. Kein Ort irgendwo auf der Welt, im ganzen Universum, wo Ungerechtigkeit noch einen Unterschlupf findet. Egal, wer die Täter sind, wann und wo sie gelebt haben und wie viel Macht und Geld sie besitzt haben. Hör auch den Zuspruch und den Trost für dich, wenn du Jesus kennst. Jesus, jedes Unrecht, was dir angetan worden ist, wird Gott höchstpersönlich gut machen. Gott sammelt unsere Tränen, Gott hört unsere Seufzen, Gott vergisst unser Leid nicht. Jede Gerechtigkeit, die du erfahren hast oder je erfahren wirst, wird nicht von Gott vergessen oder unter einen Teppich gedrängt. Es wird völlig abbezahlt werden, entweder von Jesus am Kreuz oder von den Tätern in der Hölle. Denn so sehr liebt Gott dich, er lässt keine Ungerechtigkeit einfach so bestehen. Aber dieses Bild hier in Vers 13 ist nicht nur als Zuspruch für uns gedacht. Es funktioniert auch wie das Bild eines furchtbaren Hotels bei TripAdvisor. Du bist dabei, deinen Urlaub zu planen. Du denkst, wo wollen wir hinfahren? Wo können wir eine schöne Ferienwohnung oder Hotel finden? Und du schaust ein Bild an und du denkst, boah, das sieht so furchtbar aus. Auf keinen Fall will ich da sein. Und in Gottes Güte gibt er uns Bilder von der Schrecken der Hölle und von seinem Gericht, damit wir denken, boah, auf keinen Fall will ich da sein. Damit wir nicht dorthin kommen. Damit wir Jesus Christus anrufen und von ihm gerettet werden. Denn Jesus ist der Einzige, der von dem Tag des Herrn retten kann, vom Gericht. Er kann es machen, weil er das perfekte und gerechte Leben geführt hat, was wir nicht gelebt haben. Und dann ist er den Tod, den verurteilten Tod gestorben, den wir eigentlich sterben sollten. Und auferstanden von dem Tod, als König und Richter der ganzen Welt, bietet er uns allen einen Tausch an. Vertrau mir dein Leben an und ich nehme deine Ungerechtigkeit, wie auch immer sie aussieht, wie furchtbar sie auch sein mag, und ich gebe dir meine Gerechtigkeit, meine Perfektion, so dass du an dem letzten Tag bestehen kannst. Gott hat uns Jesus gegeben, damit wir nicht in die große Kälte von seinem Zorn kommen. Joel 4 ist also Zuspruch und starke Warnung. Gott hat den Tag festgelegt, wenn alle Gerechtigkeit auf diese Welt ein Ende hat, weil Jesus als Richter zurückkommt. Ja, wir können diesem Gericht nicht entkommen, indem wir weg von Jesus rennen. Wir können nur entkommen, indem wir zu ihm rennen. Wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht kennst, es ist wunderbar, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr, dass du unsere Gast sein kannst. Gott spricht zu dir heute. Und Gott sagt dir, du brauchst Jesus mehr, als du denkst. Du brauchst Jesus, weil der Tag des Herrn kommt. Sein Tag. Und um den zu bestehen und nicht für deine Ungerechtigkeit zu bezahlen, brauchst du Jesus jetzt als Retter. Ruf ihn an, bevor es zu spät ist. Und wenn man denkt, boah, wird das wirklich alles so geschehen, wie Joel sagt, schaut euch einfach Vers 8 an. Ganz am Ende. Der Herr hat es gesagt. Jesus tut immer, was er sagt. So, unsere erste Schlagzeile für heute. Jesus wird die Welt richten. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Aber Jesus wird das tun, damit er sein Volk segnen kann. Und das ist unser zweiter Punkt. Jesus wird sein Volk segnen. Oder wenn man eine Alliteration mag, wir gehen jetzt von Gerechtigkeit zu Güte. Für alle, die Jesus als Herrn vertrauen, wird der Tag des Herrn dich endlos sicher und glücklich machen. Dieser Tag bringt der Himmel auf Erden. Die Bilder in Verse 16 bis 21 sollen uns zum Sabbern bringen. Also sie sind nicht wie die Schlagzeilen auf deinem Handy, wo du einfach weiter scrollst und weiter scrollst. Diese Bilder sind wie die Bilder eines neuen Zuhauses, dein neues Zuhause, in das du bald einziehen wirst. Und diese Bilder lächeln uns an und sagen, hier wirst du wohnen. Hier ist dein zukünftiger Wohnort. Schau's dir an, stell's dir vor. Atme mal die frische Luft der Ewigkeit ein. Stell dir vor, wie es sein wird, hier zu wohnen. Das alles gehört dir in Christus. Das Einatmen beginnt mitten in Vers 16. Der Herr wird eine Zuflucht für sein Volk und eine Festung für die Kinder Israel sein. Es ist kein Bild von irgendeinem isolierten Panikraum, wo man einzeln da reinrennt und abgeschottet von den anderen seine Ewigkeit verbringt. Diese Zuflucht gilt Gottes ganzer Gemeinde. Von Sünde gemobbt und von Versuchung gejagt, wir hinken zu Jesus und wir finden in ihm Sicherheit, Geborgenheit, Zuflucht, Heimat, alles in ihm. Und du wirst völlig sicher sein. So sicher, dass du nie wieder Angst haben wirst. Vers 17. Jerusalem wird heilig sein. Heilig bedeutet perfekt. Jesus ist gestorben, um alle, die sich ihm anvertrauen, heilig, makellos, perfekt vor den Vater zu bringen. Sein Tod bewirkt das, so dass vor den Vater, vor Gott den Vater gesammelt, wir werden völlig zu Hause sein, völlig verwandelt sein, verherrlicht, so wunderbar wiederhergestellt, dass unsere Gedanken, unsere Körper, unsere Sehnsüchte, unser Leben tadellos Gottes Perfektion widerspiegeln. Es wird nichts an uns geben, was Gott missfällt, und von daher wird es nichts geben, was wir zu fürchten haben. Kannst du dir ein Leben ohne Angst vorstellen? Wenn du Jesus kennst, das ist nur eine Frage der Zeit, bis es eintrifft. Zu Zeiten von Joel waren Ägypten und Edom nicht unbedingt schöne Urlaubsorte, sondern gefährliche Orte. Orten, wo Gefahr brödelt. Und deswegen schaut euch Vers 19 an. Aber Ägypten soll eine Wüste und Edom eine öde Steppe werden. Was heißt das? Es heißt einfach, dass am Tag des Herrn es wird keine Gefahr mehr für uns geben. Denn es werde keine Feinde mehr geben. Das ist der Sinn von der Aussage in Vers 17. Kein Fremder mehr wird durch Jerusalem hindurchziehen. Es ist nichts Rassistisches daran. Es heißt einfach für die Zuhörer Joels, kein Fremder bedeutet keine Feinde. Keine Feinde bedeutet keine Angriffe. Keine Angriffe bedeutet keine böse Überraschungen. Keine Verfolgung mehr für Gottes Leute. Kein Mitternachtsklopf von der Geheimpolizei an der Tür wegen deines Glaubens. Keine verbrannten Kirchen mehr. Keine entführten Kinder. Kein unerwünschter Gedanke. Keine lähmende Angst. Keine Sünde. Kein Trauer. Keine Traurigkeit, kein verzehrender Selbsthass, keine irreführende und verführende Versuchung, keine Zweifel mehr, kein Fremder mehr wird je wieder durch Gottes Volk hindurchziehen. Alles, was dein Leben irgendwie jetzt plagt, wird weg sein. Und du wirst sicher sein, sicher von Götzen, sicher von Betrug, sicher von Verzweiflung, sicher von jeder Gefahr. Kein Dieb wird einbrechen, keine Motte wird zerstören, niemand wird deine Ewigkeit verderben. Nicht einmal du in irgendeinem Augenblick der Torheit. Diese Sicherheit ist ewig. Die Bilder, die Joel uns hier liefert, sind keine Urlaubsbilder von irgendeiner Zeit, die wie unsere irdischen Urlaube einfach so schnell da ist und so schnell geht. Oh, das für eine tolle Woche. Ah, schade, dass es vorbei ist. Vers 20, Jude soll für immer bewohnt bleiben. Jerusalem von Generation zu Generation. Diese Bilder sagen uns, die Sicherheit, nach der wir uns suchen, den Frieden, den wir uns wünschen, Jesus gibt ihn uns und sagt, hier, es ist für immer. Jesus wird uns mit Sicherheit segnen und mit Freude. Vers 18. Zu dieser Zeit werden die Berge von süßem Wein triefen. Die Hügel von Milch fließen und alle Bäche in Juda werden voll Wasser sein. Und es wird eine Quelle vom Haus des Herrn ausgehen, die das Tal Schittim bewässern wird. Vers 18 verspricht uns, dass Gott Christen nicht auf Planet B verschleppen wird. Das Ende der Welt ist doch nicht das Ende der Welt. Es ist nur das Ende des Todes, das Ende der Ungerechtigkeit. Jesus wird diese Schöpfung, diese Welt, diesen Planet erneuern und dafür sorgen, dass sie Anteil an dem Segen seiner Gemeinde hat. Die Berge werden vom Wein triefen, die Hügel von Milch fließen und Wasser aus Gottes Tempel hinaus strömen. Merkt ihr die Bewegung, die Lebendigkeit? Diese Bilder, es fließt über, es stürzt herab, die Bilder sprudeln mit Leben, es trieft und tropft und fließt und läuft in Bäche und Strömen und Flüssen, als ob die ganze Welt in Freude ausbricht. Sie atmen Gottes Güte ein und bricht einfach in Lachen hervor. Und Vers 18 sagt, ob du Evian magst oder Vollmilch oder Merlot, und Rotkäppchen, was auch immer du liebst zu trinken, du wirst nie wieder dürsten. Dein Herz wird nie wieder trocken sein und Dürre, keine Bitterkeit mehr, keine Frust mehr, nur Freude auf Freude auf Freude. Denk einfach an das Bild von Vers 18. Was ist der Sinn von Wein? Die Berge werden mit süßem Wein triefen. Man braucht Wein eigentlich nicht, um am Leben zu bleiben. Es ist ein Luxus, ein sehr leckerer Luxus, aber ein Luxus immerhin. Es ist ein Genuss, ein Geschenk. Fließender Wein in Vers 18 verspricht uns, dass Ryanair die neue Schöpfung nicht gestalten werden. Gott sei Dank. Es wird keine Ewigkeit von minimalen Existenz, wo man nur das Notwendige hat. An dem Tag des Herrn werden die Straßen aus Gold sein, die Berge von süßem Wein triefen, alles in Überfluss, was ein großzügiger Gott uns geben kann. In diesem Leben ist es möglich, traurig auf einer Party zu sein. Andere feiern und freuen sich und du stehst einfach da und du bist innerlich leer. An dem Tag wird jedes Herz mit Freude schlagen, mit mehr Wonne überfließen als die Bäche und Flüsse in Juda. Wieso? Vers 17. Ich, der Herr, euer Gott, wohne in Zion. Vers 21. Der Herr wird in Zion wohnen. Zion, wieder nicht ein Ort, was man auf Google-Karten finden soll, sondern einfach der Name für Gottes Volk, für Gottes Gemeinde. Vers 17, Vers 22 geben uns wunderbare Verheißungen. Gott ist ein ewiges Wesen, Himmel und Erde können ihn nicht behalten. Er ist wie ein Ozean ohne Boden, ohne Ufer. Und doch dieser ewige, grenzenlose Gott sehnt sich danach, in und unter uns zu wohnen, seine unbegrenzte Glückseligkeit und Freude mit uns teilen. Wenn Gott verspricht, unsere Zuflucht zu sein, dann sagt im Endeffekt, ihr könnt bei mir wohnen. Wenn Gott in und unter uns wohnt, sagt er etwas noch größer. Er sagt damit, ich will mit euch wohnen. Ich bringe Himmel auf Erden zu euch. Und es gibt nichts Besseres als das, keine größere Freude, als dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist zu uns kommt und mit und unter uns wohnt. Unter jedem, der jetzt den Namen des Herrn Jesus Christus anruft. So ist das Ende der Welt. Gerechtigkeit und Güte, Gerechtigkeit und Segen. Jesus wird richten, Jesus wird segnen. Was macht diese Vision mit uns, diese Vision von dem Ende der Welt? Ich würde sagen, diese Vision ist genau der Grund, wieso wir Christusgemeinde Leipzig gründen wollen. Ist genau der Grund, wieso wir überhaupt mehr Gemeindegründungen hier in Leipzig haben wollen, aber ganz spezifisch, wieso wir nächstes Jahr Christusgemeinde Leipzig gründen wollen. Damit mehr Menschen hier in dieser Stadt den Namen des Herrn Jesus anrufen können, sodass am Tag des Herrn sie nicht unter seinem Gericht fallen, sondern seinen Segen, seine Güte empfangen. Und Leipzig kann Jesus nur anrufen, wenn sie an ihn glaubt. Leipzig kann nur an Jesus glauben, wenn sie von ihm hört. Leipzig kann nur von Jesus hören, wenn Menschen Jesus verkündigen. Und wie soll man verkündigen, ohne dass man gesandt wird, fragt Paulus in Römer 10. Wie senden wir mehr Verkündiger in Leipzig hinein, indem wir Christusgemeinde Leipzig gründen wollen? Und so beten wir weiter, dass der Herr diese Gemeindegründung gebraucht, sodass mehr Menschen an dem letzten Tag, am Tag des Herrn, nicht unter Gottes Gericht fallen, sondern seine Güte, sein Segen empfangen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns sagst, dass du uns schon jetzt sagst, wie alles enden wird. Wir preisen dich dafür, dass du ein Gott der Gerechtigkeit bist, ein Gott, der der Sünde kein Auge zudrückt. Ein Gott, dem wir mit der Ungerechtigkeit anvertrauen können, die wir erlebt haben. Ein Gott, der sogar in Jesus Christus den Weg gemacht hat, um unsere Ungerechtigkeit zu vergeben und uns gerecht zu machen. Vater, wir preisen dich und wir preisen dich so sehr, dass du eine solche wunderbare Zukunft uns versprochen hast. Eine Zukunft voller Freude, voller Sicherheit. Vater, schreib deine Verheißungen auf unsere Herzen und lehre uns, nach diesem Tag zu sehnen. Und Jesus schon jetzt anderen bekannt zu machen, so dass sie auch an den Segen dieses Tages teilhaben können. In Jesu Namen. Amen.